Wie sieht die Zukunft deutscher Designagenturen aus? Darüber spreche ich heute mit Simon Beetsch, Managing Partner von KMS Team, einer Strategie- und Designberatung mit Büros in München, Düsseldorf und Berlin.
Design Perspectives, der Podcast des German Design Council. Heute mit Host Philipp Thiesen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Design Perspectives, dem Podcast des German Design Council. Mein Name ist Philipp Thesen und in der heutigen Folge spreche ich mit Simon Beetsch, Managing Partner von KMS Team, einer Strategie- und Designberatung mit Büros in München, Düsseldorf und Berlin. Simon, schön, dass wir uns sehen.
Vielen Dank für die Einladung.
Willst du dich vielleicht kurz vorstellen und den Ort beschreiben, von dem du sprichst?
KMS Team ist ein Unternehmen für Strategieberatung, in erster Linie Markenpositionierung. Wir nennen das Markenpositionierung im 21. Jahrhundert, weil wir uns mit den Fragen befassen, wie die Gesellschaft sich in Zukunft verändert. Und wir helfen unseren Auftraggebern in dieser Rolle, ihre Rolle in der Gesellschaft zu finden als Unternehmen und ihre Wertschöpfung entsprechend auszurichten. KMS steht darüber hinaus für außergewöhnlich gutes Design, also hat auch dort die Historie, wurde gegründet als Designstudio und das machen wir bis heute.
Und auch schon eine ganze Weile.
Das ist so, seit 1984.
Ja, Wahnsinn.
Glaubt man kaum. KMS hat vor allem, also in der Designüberlegung geht es uns vor allem darum, dass wir an die Kraft glauben, die Design uns Menschen gibt, schnell Entscheidungen zu treffen, uns schnell für oder auch gegen was zu entscheiden, uns zugehörig zu fühlen und Gedanken zu erkennen und erfassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und damit beschäftigen wir uns eben für unsere Kunden. Und unser drittes Standbein ist das Thema digitale Produkte und Kundenerlebnisse, sodass wir mit unseren Auftraggebern gerne von der strategischen Idee, die sie als Wachstumsziel oder als Veränderungsziel haben, bis zu einem Kundenerlebnis, dass wir sie dort durchbegleiten können im Prinzip und so eine Art Connecting the Dots machen können.
Und ihr seid eine relativ große Agentur oder gehört zu den großen der inhabergeführten Agenturen und genau. Ihr seid noch nicht von einer Unternehmensberatung oder einer Softwareberatung oder einem Softwarehaus gekauft, sondern ihr seid wirklich eine eigenständige Designagentur.
Ja, das ist richtig. Also wir sind unabhängig, unternehmerisch, inhabergeführt seit Beginn an. Und fühlen uns darin vor allem auch sehr wohl in dieser Rolle, weil wir selbst entscheiden können.
Wie viele Leute habt ihr?
Wir sind heute 85 mit Kolleginnen und Kollegen, eben an den drei Standorten München, Düsseldorf und Berlin.
Was für Leute arbeiten bei euch? Was sind so die dominierenden Aufgabenfelder für Designer, die bei euch arbeiten?
Also in erster Linie beschäftigen wir uns mit Unternehmen gestalten, also Marken, Grafikdesign, Digitaldesign, UX, UI. Das sind so diese Schwerpunktdisziplinen im Design. Eben alles, was man braucht, um heute mit Unternehmen ganzheitlich gestalterisch arbeiten zu können. Und dabei begleiten wir auch unsere Kunden jetzt in die Bereiche Retail auch mal hin sozusagen und auch Kommunikation im Raum. Das heißt, wir haben sehr viele verschiedene Designperspektiven bei uns im Haus, mit Ausnahme von Produktdesign, das haben wir noch nicht.
Und ihr versucht, ich bemühe mal den Begriff, holistische Markenerlebnisse zu kreieren. Kannst du vielleicht ein paar Beispiele nennen, wo euch das gut gelungen ist, die man kennt, die man erlebt im Alltag?
Wir sind sehr froh über eine ganz langjährige Zusammenarbeit. Das war mein zweiter Arbeitstag, glaube ich, bei KMS. Da habe ich den Roman Arnold, den Gründer von Canyon Bicycles, kennengelernt. Ja. Und seitdem arbeiten wir mit Canyon sehr intensiv daran, aus einem deutschen Fahrradhersteller eine globale, attraktive Sportartikelmarke zu machen.
Wann war dein zweiter Arbeitstag bei KMS Design?
Das war Mitte 2005.
Ah, okay. Wahnsinn.
Genau. Seitdem arbeiten wir auch eng zusammen, haben auch eine sehr gute Beziehung. Es klappt super. Und eben morgen macht in München der neue Canyon Store auf. Freuen wir uns auch sehr drüber. Cool. Und auch da waren wir natürlich jetzt dann daran beteiligt. Und das ist auch sowas, dieses Holistische. Jetzt sowas machen wir natürlich nicht alleine und komplett aus uns heraus, aber wir verbinden uns viel mit anderen Partnern, auch mit Abteilungen, Teams im Unternehmen, um dann eben entsprechend daraus die Ergebnisse zu entwickeln.
Also Canyon ist ja, glaube ich, echt ein tolles Beispiel, an dem man sehr stark sehen kann, welchen Unterschied Design macht.
Auf jeden Fall.
Ich kenne das Unternehmen ja auch aus einer Zusammenarbeit, wo es eher ums Produktdesign oder so Digital Experiences geht. Aber als ich das erste Mal da war, haben wir eine Werksführung bekommen und da war ein Testinglabor, also wo so Festo-Maschinen sind, die einen Lenker in 24 Stunden 10.000 Mal schütteln oder Belastungsproben machen. Und auf dem Boden waren die Maschinen in der Halle beschriftet. Und es hat mich ziemlich aus den Socken gehauen, dass das in der Canyon-Hausschrift war, dass das perfekt typografiert war, dass die Buchstaben vernünftig spationiert waren. Mhm. Ihr habt, glaube ich, so eine antikursive Hausschrift damals entwickelt für das Logo.
Linkskursiv,
ja. Ja, linkskursiv, damit die auf dem Rahmen eben so gestürzt gut aussieht. Ja. Also, und ich war total beeindruckt, wie stringent dieses Designkonzept durchgesetzt war. Und das war beeindruckend.
Die Marke Canyon erzählt sich ganz viel am Logo. Und das ist bei vielen Unternehmen so, ja, also nicht bei allen, aber bei vielen Unternehmen ist es so, dass das Logo die Geschichte von dem Unternehmen erzählen möchte oder sollte vielleicht auch. Und das ist bei Canyon auch so. Und das erzählt nicht nur die Geschichte, dass wir sind irgendwie anders, weil die Differenzierung von dem Canyon, von der Canyon-Idee auch des Unternehmens wird sofort augenscheinlich durch diese Linkskursivität, sondern die erzählt auch eine Geschichte von einer mutigen Unternehmerentscheidung. Und das ist eigentlich das Interessante daran, ja, dass wir selber, also uns selber daran beteiligt zu sein, mit einem Unternehmer, mit einem Inhaber und einem Gründer gemeinsam an so einem komplexen Unternehmenskonstrukt zu arbeiten und dem so eine Form zu geben und so eine Erzählung in Form von Design zu geben, war ein ganz spannender Prozess. Und heute für Kunden und Kunden, aber auch für Mitarbeitende bei Canyon, ist es immer noch Identifikationssignal und erzählt diese Geschichte weiter. Das ist total schön.
Würdest du so weit gehen und sagen, dass das eigentlich eine prototypische Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Designberatung ist oder sein kann?
Teilweise, ne? Also wir haben mit Canyon angefangen zu arbeiten. Da waren es also eine zweistellige Zahl an Mitarbeitenden. Das heißt, heute würde man sagen Startup. Und naja, natürlich mit einer sehr innovativen Geschäftsidee. Und auch eine sehr für die damalige Branche disruptiven Idee, wie man Fahrräder anders vor allem vermarkten kann. Und heute hat Canyon 2000 Mitarbeitende, hat eine ganz andere organisatorische Komplexität, ist anders aufgehängt. Insofern ist die Zusammenarbeit sehr vielgestaltig. Und es hat sich auch, um deine Anekdote da wieder zu spiegeln, es hat sich im Unternehmen auch so weitererzählt. Mhm. Also weil die Beschriftungen auf dem Boden haben nicht wir gemacht.
Nee, genau, davon bin ich ausgegangen, weil wer beauftragt schon eine Agentur, um in der Werkstatt eine Beschriftung auf den Boden zu machen?
Selten, ganz genau. Aber das ist die große Freude, finde ich, die ich teile mit vielen, die bei KMS sind, wahrscheinlich oder hoffentlich mit allen, dass wir uns daran erfreuen, wenn wir Unternehmen befähigen und auch da so einen Spark ins Unternehmen setzen, dass das dann sich weitererzählt. Ja, und man, für uns ist es manchmal schwierig. Wir müssen auch aushalten, dass da natürlich Abweichungen dann passieren. Ist ja logisch. Es wird ja verarbeitet und auch weitergearbeitet. Aber es ist toll, dabei zu sein. Das ist das Inspirierende dabei.
Und ist das möglicherweise auch eine Antiposition zu gängigen Geschäftsmodellen von klassischen Corporate Design Agenturen, die eigentlich einmal einen Entwurf machen und dafür, sagen wir mal, auch begrenzte Honorare abrechnen können, aber die eigentliche Wertschöpfung auf der Agenturseite eigentlich über die jahrelange Implementierung und Anpassung von kleinen Dingen, Formularen und so weiter passiert?
Also diese Zusammenarbeitsmodelle streben wir eigentlich immer an. Und da gibt es ein paar Perspektiven vielleicht darauf. Das eine ist, was ich nicht wahrnehme, ist, dass es heute nur noch um dieses Outsourcing des Entwurfs geht und dann wird im Prinzip weitergearbeitet, also dieses reine Projektbasierte. So stark sehe ich es im Prinzip nicht. Also wir haben auch andere Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, jetzt schon seit mehreren Jahren oder auch schon seit 10 Jahren zum Teil. So extrem würde ich es nicht sehen. Mhm. Auf der anderen Seite entsteht der Mehrwert, den man durch dieses Außen-Innen-Verhältnis hat. Vor allem dadurch, dass ich einen Partner habe, der eben mit einem Fuß im Unternehmen, mit einem Fuß, aber trotzdem immer noch draußen ist und ganz viel andere Wissensfelder anschließen kann und ganz viel anderes Neues anschließen kann. Und ich glaube, dafür braucht man Zusammenarbeitskonzepte, die eben sich über das reine Projektgeschäft weiterentwickeln. Das ist das, was für mich da extrem wichtig ist. Und da ist Canyon mit Sicherheit ein spannendes Beispiel. Wobei wir dort eben auch über die letzten jetzt 20 Jahre, muss man sagen, natürlich durch verschiedene Formen und auch Modelle von Zusammenarbeit gegangen sind.
Ja, weil sich wahrscheinlich ja auch die Rolle von Design oder der Wertbeitrag, der benötigt wird, auch sehr stark verändert hat über die 20 Jahre.
Ne? Klar. Und auch je nach organisatorische Größe, Komplexität, Internationalisierungsgrad, alleine die Anzahl der Mitarbeitenden bedeutet ja, ich muss die Geschichte und die Idee einer Gestaltung oder auch einer Markenidee natürlich an mehr Leute erzählen. Klar.
Ja.
Ich brauche andere Vehikel, andere.
Auch technologisch bedingt in neuen Formen. Ne?
Genau, richtig.
Und wie würdest du deinen Blick auf die Zukunft beschreiben? Also wir erleben ja im Moment relativ große technologische Umbrüche, die ja auch nochmal die Wertschöpfungstiefe von Agenturen in Frage stellen. Was macht KI? Was kauft man ein? Was machen Maschinen? Was machen Menschen? Wie ändert sich auch die Rolle des Designers?
Ja.
Wie ist dein Blick darauf? Wie beurteilst du das?
Also wir beschäftigen uns selber intensiv mit generativer KI. Ich glaube, letztes Jahr, jetzt 2024, war so eine Hype-Phase. Mhm. Was ich sehe, ist, dass unsere Branche seltsam anfällig ist. Also letztes Jahr wurde ja schon abgesungen, dass es noch lange Design geben wird, in einer professionellen Disziplin von Menschen gemacht.
Also meinst du, die hysterischen Persönlichkeiten von Künstlern und Designern schlagen hier voll durch?
Genau, ungefähr so. Also ein Glück, so ist es nicht. Aber es ist natürlich zweifelsohne so, dass das Design ja sehr viel mit Tun zu tun hat. Und wir haben vorhin auch Knut getroffen. Knut hat KMS vor 40 Jahren gegründet. Und er hat in einer Zeit Design gemacht, wo du ein proprietäres Handwerk beherrschen musstest. Und wenn du das gut beherrscht hast, warst du ein guter Designer, gute Designerin. Und das Handwerk hat dich abgeschlossen von der Fähigkeit, also hat die Fähigkeit exklusiv gemacht und dadurch auch vermarktbar in irgendeiner Form. Und das wird natürlich durch Technologie und Innovation Stück für Stück irgendwie abgenommen. Das ist heute natürlich extrem so. Und am meisten beschäftigen wir uns gerade mit dieser Grenze aus gut genug und gut. Also weil wir halt sehen, dass auch schon alleine durch die Technologieinnovationen wie Adobe Creative Suite und so weiter, was wir heute an Content Creation, Automatisierungstools haben für Social Media und so weiter, kriegen wir sehr viel Inhalte vorgezeigt, entwickelt, die halt gut genug sind.
Also weil sie bilden ja immer nur den statistischen Durchschnitt ab,
weil
KI ja nun mal ein statistisches Verfahren ist.
Genau.
Und es kann ja nie besser werden als gut genug.
Genau.
Also Exzellenz geht kaum.
So würde ich es auch sehen. Deswegen setzen wir es auch so ein. Also wir setzen bei uns KI-Modelle auf jeden Fall in der Analyse komplexer Daten ein. Da macht es wirklich Sinn, weil es eine Zeitersparnis ist, Erkenntnisgewinn. Da werden wir eben jetzt in den nächsten 2 Jahren unser eigenes Datenmodell launchen. The Regular Brand, wo wir Markenauftritte strukturiert analysieren. Das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Die zweite Aspekt, wo wir es einsetzen, sozusagen den Anschub oder die Vorbereitungsarbeiten, würde man vielleicht sagen, vom Design zu beschleunigen und zu vereinfachen. Also Analyse ist das eine, vorbereitende Arbeiten ist das andere, damit wir mehr Zeit haben, uns auf das, was du Exzellenz, glaube ich, mit Exzellenz meinst, uns darauf zu fokussieren. Also so setzen wir es ein. Das ist eher so diese Perspektive, was für eine Rolle hat KI in unserem Wertschöpfungsprozess.
Ja.
Und da würde ich sagen, ist es auf der einen Seite analytisch, vorbereitend, aber auch in der Umsetzung dann skalierend, also von gesetzten Standards. Und das Fenster, würde ich sagen, für Designerinnen und Designer oder eben auch für Beraterinnen und Berater schließt sich oder wird ein bisschen enger, ja, wo man eben wirklich seine außergewöhnliche kreative Qualität entsprechend zur Geltung kommen lassen muss.
Und jetzt ist aber, sag mal, die technologischen Entwicklungen und KI ist das eine Thema, was wahrscheinlich die Agenturen vor Veränderungsdruck stellt. Die andere sind, glaube ich, die Zusammenarbeitsmodelle. Also ich habe ja jüngst für den Rat für Formgebung an der Studie Design im Business gearbeitet. Und da haben wir herausgefunden, dass die Professionalisierung der Inhouse-Design-Abteilung in den letzten 12 bis 15 Jahren sehr hoch geworden ist und dass viele zunächst Konzerne und inzwischen auch überwiegend mittelständische deutsche Unternehmen hochprofessionelle Designabteilungen haben, gerade auch im Produktbereich und im Digitalbereich, die sie haben, weil A, die Komplexität so groß geworden ist. Also die Zusammenarbeitsmodelle mit Agenturen sind nur noch begrenzt tragfähig, weil man kann nicht eine Idee briefen, jemand geht weg, denkt sich was aus, kommt mit einer Präsentation wieder. Also die Komplexität der Aufgabenstellung ist so groß, dass man einfach Leute die ganze Zeit vor Ort braucht, die sich dann auch nur mit einem Thema beschäftigen, auch teilweise über Jahre.
Ja.
Und natürlich auch der Aspekt der Arbeitsumgebung. Agenturen waren ja lange auch ein kultureller Ort für Kreative, wo Designer sich wohlgefühlt haben, weil da eben nicht die gängigen Arbeitsbedingungen herrschten wie ein Unternehmen. Kleidung, Uhrzeiten, Arbeitskultur. Und deshalb konnten Agenturen als Hort dieser kulturellen Idee fungieren. Aber das haben Unternehmen ja auch schon seit vielen Jahren aufgegeben und schaffen ähnliche kulturelle Bedingungen. Wie geht ihr damit um oder erlebst du das auch?
Also wir hängen vor allem an das Thema, wir haben es Insourcing genannt, ja, ins Unternehmen hängen wir vor allem an das Thema technologische Innovation, weil eigentlich jetzt alle unsere Auftraggeber beschäftigen sich gerade damit, wie mache ich mein Produkt digital, verlängere es digital, entwickle Login, Geschäftsmodell und so weiter und so weiter. Und dieser Trend führt dazu, dass wenn ich jetzt ein digitales Produkt tatsächlich ohne als Unternehmen oder aufsetze, möchte ich es auch vollständig in der Kontrolle haben. Das heißt, ich source das natürlich nicht raus, sondern ich will die Leute haben. Das sehen wir, das ist ja heute schon so, also bei vielen Unternehmen. Und wir sagen, okay, unsere Rolle in diesem Zusammenhang ist, trotzdem noch die Außen-Innen-Perspektive zu geben. Ich glaube, dass sich das nicht verändern wird als Aufgabe, weil auch wenn du jetzt die Schaukelstühle und die bunten irgendwie Flipcharts und Sitzbälle und sowas im Unternehmen hast, so wie wir natürlich auch, selbst wenn man das macht, ist man trotzdem monothematisch als angestellter Designer oder Designerin.
Ja, und kulturell noch geprimed.
Und kulturell auch sozusagen in einem Fahrwasser im Prinzip unterwegs. Und da kann man natürlich commercial Fortbildungen machen und man guckt sich jede Menge Veranstaltungen an, alles schön und gut. Aber es ist was anderes, wenn du jetzt mal aus einer Beratung arbeitest und du hast wirklich jeden Monat ein anderes Unternehmen mit einer anderen Branche, mit anderen Perspektiven auf dem Tisch. Das trainiert dich anders, über die Themen nachzudenken. Und ich glaube, das in Unternehmen reinzubringen, wird immer noch relevant sein.
Also Designabteilungen und Unternehmen haben ja oft die glückliche Position, dass dadurch, dass sie in ganz viele Produkte und in alle Geschäftsfelder involviert sind, eigentlich einen guten Überblick darüber haben, was Unternehmen tun. Mhm. Aber das potenziert sich in der Agentur, die da, weil sie noch für verschiedene Auftraggeber und andere Branchen arbeitet, einen breiteren Blick hat.
Genau.
Interessanter Gedanke.
Das ist übrigens auch kulturell, glaube ich, nach wie vor das Attraktivitäts-Offering, was Beratungen und Agenturen geben können. Ja, dass man sagt, wenn du dich interessierst für Vielfalt und zwar für echte Vielfalt, nicht ich kann mal auf eine Fortbildung nach Hamburg, sondern wenn du sagst, nein, ich will wirklich in Branchenunternehmen eintauchen und zwar in einer hohen Frequenz nacheinander eine hohe Verschiedenheit haben und wenn einem das Spaß macht und gefällt, dann ist man da nach wie vor richtig. Das würde ich auf jeden Fall so sehen.
Aber es ist ja trotzdem so, wir hatten das Gespräch eingangs vor der Aufnahme, als wir über die TISAX-Zertifizierung sprachen.
Oh ja.
Die TISAX-Zertifizierung ist etwas, was man braucht, wenn man für die Automobilindustrie arbeitet. Und du sagtest, dass ihr 3 Monate im Jahr eine halbe FTE oder sogar 6 Monate im Jahr eine halbe FTE dafür abstellt.
Alle 3 Jahre muss
man. Außer Otto. Okay, habe ich falsch verstanden. Aber trotzdem, ist ja für eine Agentur viel.
Ja.
Also, und was ich damit sagen will, ist, dass die Bürokratisierung und Zunahme der Prozesshindernisse ja von den Unternehmen in die Agenturen rüberschwappt.
Mhm.
Und ihr seid jetzt eine inhabergeführte Designagentur, aber damit ja einer der letzten 10, 15 maximal in Deutschland. Also alle großen Produktdesignagenturen sind ja in den letzten 10 Jahren entweder von Unternehmensberatungen oder Softwarehäusern gekauft worden und müssen natürlich auch deren Prozesse übernehmen und deren Bürokratisierung, die sich eigentlich von denen ihrer Kunden überhaupt nicht mehr unterscheidet.
Ja, das stimmt. Ich meine, das ist in zweierlei Hinsicht, also du hast jetzt TISAX angesprochen, das ist jetzt mal dann, das ist die Spitze, also das ist absolut der Summit auch für uns. ich kann den Wunsch, vor allem jetzt in dem Hintergrund der Automobilindustrie verstehen, dass man möchte, dass keine Datenlecks entstehen und dass geheime und vertrauliche Informationen auch so bleiben. Das ist unbedingt wichtig und das müssen wir natürlich auch sicherstellen und garantieren. Also das vielleicht mal so vorweg. Aber wir hatten es eingangs ja erwähnt, sobald man dann in einem gewissen, sag ich mal, industriellen Standardisierungs- und Bürokratiestrom im Prinzip drinsteckt, sowas, was TISAX ja dann im Prinzip ist, dann verselbstständigt sich eben zum Teil und es werden wilde Anforderungen gestellt, die eigentlich nichts mehr mit dem ursprünglichen Ziel zu tun haben, nämlich mit der Vertraulichkeit.
Ja, und weil das in den Unternehmen ja so aufwendig ist, brauchten die Unternehmen ja auch lange Zeit Agenturen, die eben von diesen Prozessen befreit waren.
Mhm. Ja, genau. Ich glaube, was wir schon noch schaffen, ist, dass wir, also oder ich sehe im Moment, es ist Aufwand für uns natürlich, aber wir kriegen es trotzdem auf die Reihe, da einigermaßen die Balance zu halten.
Also das, da müsst ihr ja.
Wir müssen uns natürlich auch da ein Stück weit davor schützen, unter Gewährleistung aber des Ziels. Also weil diese Vertraulichkeit und Geheimhaltung ist natürlich auch für uns ein extrem wichtiges Thema. Ist klar. Und ich glaube aber offen gestanden, dass wir
also jetzt mal aus unserer externen Perspektive auf die Auftraggeber, mit denen wir arbeiten, auf die Unternehmen, sind wir manchmal strenger und rigider, was Geheimhaltungspflichten betrifft, als unsere Auftraggeber.
Du hattest vorhin über Zusammenarbeitsmodelle auch gesprochen, ja, in dem Zusammenhang. Ist auch die wie Unternehmen Beratung und Design einkaufen. Ja, das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt.
Ja, ich denke auch, es verändert sich sehr, ne?
Ja, also dass man im Unternehmen, also ich glaube vor 20 Jahren war sowas wie ein professioneller Dienstleistungseinkauf noch hier und dort mal ausgeprägt mit einer eigenen Idee. Ich erinnere mich aber noch, als ich begonnen habe bei KMS, hatten wir oftmals ein Vertragswerk, das war eher für den Teileeinkauf gedacht.
Ja.
Und nicht für eine stabile Zusammenarbeit, ne, in so einer Form, eben ein Bein drinnen, ein Bein draußen, was wir vorhin kurz besprochen hatten. Und da, glaube ich, muss sich ein Stück weit noch sehr viel verändern. Also die Gestaltung der Zusammenarbeit über das Vertragswerk zwischen einer Fachabteilung und einem Einkauf, unternehmensseitig, auch da so eine Idee gemeinsam zu entwickeln, nach was für einer Zusammenarbeit suchen wir eigentlich, das finde ich ein irre spannendes Thema. Weil da
ja, gut, weil auch die Themen IP und
genau.
Zusammenarbeit und so natürlich eine Rolle spielen.
Genau. Also das spielt eine Rolle und es spielt natürlich eine Rolle, weil dort werden ganz viele wesentliche Entscheidungen getroffen. Wie entsteht so ein Mehrwert, den man dann auch wirklich haben möchte? Also das wird dort an diesem Punkt oder an dieser Stelle sehr, sehr viel entschieden. Deswegen arbeiten wir sehr gerne beispielsweise mit Einkaufsabteilungen zusammen und finden die Dialoge über die Gestaltung von so einer Zusammenarbeit in diesem Dreiklang, also ein strategisches Marketing, Geschäftsführung, was auch immer wir da gerade als Anspielpunkt haben, das Purchasing und wir sind eigentlich da dann so ein Dreierteam, was man sich vorstellen muss.
Könntest du sagen, es gibt eine Konstellation, die du für besonders erfolgreich erachtest?
Also konkrete Konstellation vielleicht nicht, es gibt vielleicht ein paar Erfolgsfaktoren, würde ich vielleicht sagen. Eine langfristige Planbarkeit ist für jeden Dienstleister gut und jede Beratung freut sich, wenn man sagt, man kann eine stabile Perspektive Klar. haben. Das ist meiner Meinung nach ein Erfolgsfaktor, also nicht nur für uns jetzt als Beratung, sondern eben auch für unsere Auftraggeber.
Weil man das Hiring dann auch besser planen kann.
Weil wir natürlich dann auch bessere Ressourcen, Kappa, uns besser organisieren können. Das heißt, wir werden besser mit dieser Planbarkeit. Im Unternehmen und das ist vielleicht dann schon diese Teamarbeit. Ein Erfolgsfaktor ist mit Sicherheit die klare Vorstellung, was ist unsere organisatorische Beziehung und Rolle. Mhm. Also wenig Unternehmen sehen Markenführung, Design als unternehmerische Querschnittsfunktion. Und das macht es schwer. Ich glaube, dass man sich darüber im Klaren ist, einfach wie ist die organisatorische Beziehung, in der ich wirken möchte und auch kann.
Und aber das ist ja im Unternehmen an sich schon schwer genug. Also ja, ne, daraus eine horizontale Funktion zu machen. Ist es vielleicht zu viel verlangt, das auch noch in der Koordination von einer externen Rolle zu bewältigen? Oder ist das gerade etwas, was behilflich sein kann?
Ich glaube, es kann behilflich sein und ich glaube, es ist eine Kernaufgabe von eben einer guten Zusammenarbeit. Mhm. Also, dass man, wenn man beginnt oder auch wenn man länger schon zusammenarbeitet, dass man sich regelmäßig immer dieser Rolle oder dieser Verortung und auch der Umgebung entsprechend bewusst wird und darauf entsprechend dann plant gemeinsam, Entscheidungen trifft gemeinsam und so weiter. Und das ist dann vielleicht der dritte Punkt und das ist so eine KMS-DNA. Wir nennen das Rise by Lifting Others. Wir glauben extrem an das Zusammenarbeiten. Also wir sind Zusammenarbeits-Junkies. Wir wollen unbedingt Partnerschaft, wir wollen unbedingt eine enge Zusammenarbeit mit unseren Auftraggeberinnen und Auftraggebern, eine gemeinsame Planung und wir legen extrem viel Wert darauf, das auch zu kultivieren und entsprechend weiterzuführen. Und ich glaube, das ist so der dritte Punkt, ne, dass man sagt, wir haben eine Planbarkeit, die Verortung ist klar und auch die Auswirkung ist klar und man legt wirklich Wert darauf, die Teamarbeit, also deswegen heißt es vielleicht auch Team, die Teamarbeit entsprechend so zu pflegen, dass man wirklich gemeinsam an der Sache arbeitet, Schulter an Schulter eben und nicht diese klassische, wir lassen mal die Beratung kommen und hören uns das mal an. Und
aber dann ist es nicht ein Widerspruch zu den klassischen Geschäftsmodellen oder Erlösmodellen von Agenturen?
Jetzt hast du es nochmal gesagt.
Ja, also wir reden ja über die Zukunft der Designagentur okay. Und ich frage mich, ist das ein KMS-Special? Ja. Ist das ein Vorbild für die Branche? Machen andere das auch?
Ich glaube, andere machen das auch, ehrlich gesagt. Also
das heißt, also die Komplexität ist so groß geworden, dass Unternehmen Funktionen gründen, die intern an ihren Themen arbeiten, insbesondere digitalen Experiences, was sie nicht outsourcen wollen.
Ja.
Und sie brauchen auch gleichzeitig nicht mehr Dienstleister für singuläre Designgewerke, weil das können Maschinen genauso gut, sondern sie brauchen Partner an ihrer Seite für langfristige Zusammenarbeit.
Genau. Und ein Partner, der das vielleicht zum Teil manchmal selber übernehmen kann, also der noch handwerkliche Kapazität hat oder eben Maschinenkapazität, um das entsprechend zu organisieren. Aber auch einen Partner, der eine gemeinsame langfristige Perspektive mitbringen kann, um das zu organisieren und orchestrieren und dort auch entsprechend den Input zu geben. Und das sind diese Modelle. Ich hätte jetzt gesagt, das ist heute der Standard. Mhm. Oder das ist so eine Grundanforderung, die man irgendwie mitbringen muss. Deswegen sind wir übrigens auch jetzt 85 Kolleginnen und Kollegen, weil das erfordert auch, wenn man jetzt selbst im deutschen Mittelstand arbeitet, natürlich eine gewisse Manpower, eine gewisse Workforce und auch eine Disziplin, sage ich mal, Vielfalt, um das irgendwie auch zu ermöglichen.
Mhm. Ja.
Aber du hattest gerade wieder Agentur gesagt. Das ist der Begriff, den ich gar nicht leiden kann.
Interessant.
Weil, also ich empfinde KMS nicht als Agentur.
Ja.
Weil wir vertreten ja niemanden. Also wir verbinden auch nicht jetzt in irgendeiner Form. Jetzt ist das vielleicht so ein bisschen Wortklauberei. Das kann gut sein. Aber
ich frage mich, wie ist das Wort Agentur eigentlich entstanden oder konnotiert gewesen? Eigentlich war es ja ein bisschen das Vermakeln von Ressourcen, oder?
Ja, genau. Das Verbinden von Interessen mit Ressourcen. Und das ist ja nicht das, was wir tun. Also, sondern auf der einen Seite schöpfen wir originär Wert, indem wir kreieren. Also wir entwickeln und wir beraten. Und das sind so die beiden wesentlichen Angebote, die wir haben. Oder wir produzieren im Digitalbereich digitale Produkte, Tools und so weiter. Und deswegen halte ich das immer für falsch. Aber ich bin offen für Substantive. Also wenn ihr auch im Podcast, wenn man da kommentieren darf, dann rufe ich jetzt hiermit auf, gebt mir bitte ein Substantiv.
Als Alternativbegriff zum Gattungsbegriff der Agentur.
Genau. Wäre ich sehr offen.
Ja, da könnte ich jetzt länger gedanklich zu abschweifen. Vielleicht ein anderer Aspekt des Themas ist Nachwuchs und Perspektive.
Ja.
Was ist dein Blick auf die Designausbildung und was braucht man heute, um als Designer in einem Gefäß zu arbeiten, was nicht mehr Agentur heißt?
Mhm.
Und wie findet zukünftig der Kompetenzerwerb statt?
Das finde ich eine unglaublich interessante Frage, mit der wir uns aus zweierlei Richtungen genähert. Die eine ist für uns und unsere Kunden mittel- bis langfristig, neben der technologischen Innovation, die haben wir gerade schon angesprochen, einen gewissen Einflussbereich hat auch der demografische Wandel einen gewissen Einflussbereich auf unser Wirtschaftssystem, in dem wir uns befinden. Jetzt kann man hier und dort lesen, gibt es eine Menge Studien zu, die ganze westliche oder die industrialisierten Unternehmen seit dem 20. Jahrhundert sind davon betroffen, vom demografischen Wandel im Wesentlichen. Und dadurch entsteht einfach die Notwendigkeit, sich über Arbeitszeitmodelle oder auch Lebensarbeitszeit Gedanken zu machen. Ich glaube, es entsteht dadurch die Notwendigkeit, sich über kulturelle Anschlussfähigkeit von unternehmerischen Kulturen Gedanken zu machen. Und das betrifft eben unsere Kunden, aber natürlich auch uns. Also wie international sind wir, hat Arbeitsmarktmigration auch was mit uns zu tun? Ja, oder hat auch internationales Partnering was mit uns zu tun zum Beispiel? Da ging es ja los jetzt während der Pandemie mit Remote Work natürlich. Das ist heute so im Wesentlichen Standard, würde ich sagen. Aber das ist eine Perspektive, die kulturelle Anschlussfähigkeit von Unternehmenskulturen, das Öffnen irgendwie für diesen Wandel oder für den demografischen Wandel und für das Thema Arbeitsmarkt. Das zweite ist jetzt konkret, wie findet der Kompetenzerwerb statt, wenn du das Tun nicht mehr hast? Also das ist so dieser, eigentlich angehängt an diese technologische Entwicklung. Wenn ich jetzt
aber mittlerweile. Hast du das Tun nicht mehr? Fällt
ja,
das weg?
Auf eine andere Art und Weise. Und das ist vielleicht sogar, das ist glaube ich noch nicht hundertprozentig verstanden.
Also du meinst dieses als proprietäre Kompetenz, von der du gesprochen hast, als Knut KMS gegründet hast?
Genau.
Das fällt möglicherweise weg.
Richtig.
Also, aber ist das nicht ein Prozess, der immer stattfindet?
In einer gewissen Weise schon. Ich glaube, dass wir jetzt aber in so einer Phase sind, wo das in einer extrem kurzen Zeit einen ganz, ganz großen Sprung macht.
Okay, gekauft.
Also hatten wir immer. Also ich hatte ja, du hattest mich ja einmal nach Darmstadt eingeladen,
ja.
wo ich über diese verschiedenen Stufen der industriellen Revolution gesprochen habe und technologischen Fortschrittsstufen. Und ich glaube, dass wir jetzt wieder in so einer Phase sind, wo wir in sehr kurzer Zeit einfach so einen sehr, sehr großen Sprung machen. Und der wird dazu führen, dass du nicht mehr über das selber Machen dir eine Kompetenz erarbeitest. Mein Kollege, der Patrick, auch Partner, Design Lead bei KMS, sagt immer, Design ist zu 90% eine Entscheidungsdisziplin. Ja, also Entscheidungen treffen, oder richtig, also Entscheidungen treffen, was ist richtig, was ist nicht richtig in einer gewissen
Situation. Also es ist zumindest ein Merkmal von der Tätigkeit professioneller Designer, dass sie halt gegenüber Menschen, die nicht als Designer ausgebildet sind, die Entscheidungswege, die sie treffen, sehr stark reflektieren können und auch wissen, warum sie die treffen.
Richtig, so.
Das heißt nicht immer, dass die Entscheidungen richtig sind.
Nein, natürlich. Ja? Aber die Begründung für die Entscheidung hat ja was damit zu tun, dass man in der Lage war, Fehlentscheidungen vielleicht zu treffen oder dass man in der Lage war, sich
Erfahrungswissen
anzueignen, ja, über das, und das Erfahrungswissen kommt meiner Meinung nach viel über das Tun, über das selber Machen. Ja, über das selber Bilder suchen, geht's mal ganz banal, wenn ich Moodboards baue oder ästhetische Richtungen explorieren möchte. Und wenn ich das nicht mehr tun muss, und dort Mikroentscheidungen rechts und links treffe und Feedback darauf bekomme, sondern wenn das sozusagen, ein Auftraggeber von mir würde sagen, on steroids passiert, ja, dass man sozusagen instantly sofort sowas hat, dann erlerne ich das nicht mehr. Oder das ist jetzt eine Hypothese von mir, weiß ich nicht, wenn man deine Meinung
unterschreiben,
dass dort was wegfällt. Und das, ich bin im Moment in so einer Phase, wo ich mich noch nicht aus dem Fenster lehne und sage, das ist jetzt schlecht, ja, oder das ist jetzt eine Fehlentwicklung. Ich glaube einfach, das haben wir noch nicht richtig verstanden, was dadurch passiert. Fehlt uns dadurch was durch diese Entwicklung oder wird es einfach ersetzt durch neue Fähigkeiten, ja, oder neue Qualitäten? Und das ist, finde ich, das, was total spannend ist.
Ja.
Und wo wir uns jetzt als Unternehmen mit unseren Kolleginnen und Kollegen, die jetzt gerade absolviert sind und die bei uns einsteigen als junge Designerin oder Designer, echt wirklich mit beschäftigen, dass wir sagen, was wollen Sie, wie haben Sie Ihre Kompetenz erworben, mit der Sie gekommen sind? Ne? Und wie ist das eigentlich überhaupt zustande gekommen und wie können wir das auch irgendwie fördern oder was müssen wir darin sehen oder was müssen wir darin nicht sehen?
Das heißt, ihr versucht schon auch diesen Kompetenzerwerb für Young Professionals hier in der Agentur deutlich zu unterstützen.
Naja, müssen wir unbedingt machen.
Also wie ist denn dein Blick auf die Qualität der Absolventinnen und Absolventen in den letzten Jahren oder auf den gegenwärtigen Zustand der Designausbildung in Deutschland?
Also dann wäre jetzt wahrscheinlich Patrick oder Robert, unser Head of Design, besserer Ansprechpartner, weil die sprechen mit den Kolleginnen und Kollegen. Ich kriege nur mit, dass das eben schon, also das, was man sich vorstellt, dass das Handwerkliche natürlich nicht mehr so ausgeprägt ist, wie es mal war. Das ist vielleicht eher so eine Beobachtung. Mhm. Ja. Und dass wir gerade, und das meine ich so, und deswegen, daher komme ich überhaupt auf diese Idee, dass wir schon in der Situation sind, zu erforschen, wenn das nicht mehr da ist, sind aber andere Kompetenzen da. Weil man eben anders gearbeitet hat, als wir es.
Kannst du davon welche benennen? Das würde mich interessieren.
Ich weiß nicht, ich glaube, dass du schneller, dass du in gewissen Vorgängen einfach schneller bist, vielleicht schneller dich in Informationen zurechtfindest, als wir das irgendwie erlernt haben oder so. Was, ich meine, weißt du, auch wenn wir darüber sprechen und sagen, alles, was nicht in 15 Sekunden vertical dargereicht wird, findet einfach nicht mehr statt. Jetzt vielleicht nicht in der Generation, die bei uns absolviert anfangen, aber die Generation danach.
Ja.
Sagt man, welche Vorteile sind denn damit verbunden?
Ja.
Also weil wir ja oft aus der Perspektive daraus sprechen,
wir einen defizitären Blick darauf haben.
Genau. Aber damit können auch Vorteile verbunden sein. Und ich glaube, dass das eine Aufgabe von uns ist, gerade das zu verstehen und das herauszufinden und die Kolleginnen und Kollegen. Natürlich gucken wir noch auf ein Talent oder eine ästhetische Fähigkeit, einfach, weißt du selber, die manche haben, manche auch nicht haben. Manchen fällt es leicht, eine Form zu entwickeln. Manche tun sich damit schwer. Das ist immer noch so. Aber das, was darüber hinaufkommt, eben diese Entscheidungsfindung auch im Detail, das sind die Dinge, die wir gerade verstehen müssen und wo wir uns bemühen, um weiterhin attraktiv zu sein.
Vielleicht eine letzte Frage oder eine zweigeteilte Frage. A, würdest du jungen Menschen empfehlen, Designer zu werden oder eine Designausbildung anzustreben? Und B, würdest du Absolventinnen und Absolventen heute empfehlen, in einer Designagentur, aka Gefäß, mit einem anderen Namen ihre Karriere zu beginnen?
Zum Ersten würde ich unbedingt jungen Menschen empfehlen, sich mit Design zumindest zu befassen oder das als relevant anzusehen. Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, Design gerade durch die technologische, durch das Fortschreiten von Technologie hat sich von einer, sag ich mal, Gestaltung der Oberfläche, was es zwischenzeitlich war, ganz früher Form follows Function, eine tiefere Verwurzelung auch in die Produktfunktion, wieder als Teil der Produktfunktion etabliert, wenn es um digitale Produkte geht. Ja. Und deswegen ist man nicht mehr Formgestalter oder Außenästhet, sondern man ist Teil von so einer Produktentwicklung und hat viel mehr zu entscheiden und zu sagen. Deswegen ist es ein irre attraktiver Beruf, meiner Meinung nach. Mhm. Und wird einfach dadurch auch attraktiv sein in den nächsten Jahren. Deswegen kann ich das nur empfehlen. Das zweite ist, oder der zweite Grund ist, also Design eröffnet dir einen Blick auf die Welt und auf Zusammenhänge von deiner täglichen, also von der Realität, die man üblicherweise, wenn man jetzt eine normale Schulausbildung hat, nicht bekommen hat. Und das kann ein ganz tolles Momentum erzeugen. Also ich spreche aus eigener Erfahrung, mir hat es einen echten Schub gegeben, weil ich das Gefühl hatte, ich kann Teil von einer, von was sein. Was
die Welt als Entwurf.
Schon ein bisschen.
Ja, ich würde es unterschreiben.
Was man sich selbst auch dann neu erschließen
kann. Ich würde es unterschreiben. Interessant. Und der zweite Teil der Frage?
Der zweite Teil war ja, ob man jetzt in einem Gefäß, was eine Agentur sein könnte.
Was früher Agentur hieß.
Genau. Ob man da anfangen sollte oder vielleicht sich anders aufregen sollte. Ich glaube, der Beginn in einer, also es gab ja früher diese Logik, ich fange in der Dienstleistung Agentur an, gehe vielleicht dann ins Unternehmen oder so. Ich glaube, dass das immer noch relevant ist, weil ich glaube, dass gerade jüngere Designerinnen und Designer von der Vielfalt leben.
Die sie dann wiederum auch als Erfahrungswissen
genau
einbringen in die Zusammenarbeit im Unternehmen.
Ob man sich dann irgendwann in diese, sage ich mal, in dieses monothematischere Fahrwasser begibt, was ein Unternehmen dann ist oder was eine Arbeit im Unternehmen ist, dass es dann vielleicht auch persönliche Affinität zu dieser Flexibilität, die gefordert ist in einem Designbüro oder eben dann im Unternehmen vielleicht etwas weniger. Das muss man dann gucken. Aber ich glaube, der Beginn in einem Designstudio lohnt sich auf jeden Fall.
Cool. Ich glaube, damit wären wir am Ende unserer Folge. Es hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Simon. War ein tolles Gespräch.
Danke, Philipp.
Wir freuen uns, wenn ihr Design Perspectives abonniert. Wenn ihr Fragen und Anmerkungen habt oder Kritik loswerden wollt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an podcast@gdc.de. Ich persönlich nehme aus dieser Folge 3 Takeaways mit. Erstens, Designberatungen wie KMS-Team bieten weniger klassische Designleistungen an als langfristige Partnerschaften. Rise by Lifting Others hat Simon das genannt. Und diese Zusammenarbeit im Sinne von ein Bein im Unternehmen, ein Bein draußen, ist ein Erfolgsrezept von KMS, was sicherlich auch für andere Designberatungen relevant ist. Zweitens, KI ist auch bei KMS ein Thema und übernimmt zunehmend mehr Aufgaben. Aber Simon sagt, Design ist eine Entscheidungsdisziplin. Und Designer müssen dann ihren Fokus stärker auf das legen, was Maschinen eben noch nicht können. Entscheidungsbasierte Kreativität, konzeptionelles Denken und gestalterische Exzellenz, die passiert jenseits dessen, was das statistische Mittelmaß von KI produziert. Und Design bleibt ein zukunftsfähiger Beruf, sagt Simon, weil es immer um das Mitgestalten der Welt geht. Und gerade Agenturen oder besser Designberatungen bieten jungen Talenten nach wie vor einen guten Einstieg. Denn die Vielfalt und Schnelllebigkeit von unterschiedlichen Projekten, das bleibt weiterhin ein wertvoller Lernraum für junge Talente und bietet einen guten Einstieg. Und, wie bereits besprochen, es wird noch eine begriffliche Alternative zu dem gesucht, was man Agentur nannte. Und wer hier gute Vorschläge hat, der ist herzlich eingeladen, diese zu teilen in den Kommentaren oder schreibt uns eine E-Mail an podcast@gdc.de. Wir freuen uns, wenn ihr Design Perspectives abonniert und wir hören uns in der nächsten Episode.
Der Podcast Design Perspectives ist eine Produktion des German Design Council.